Ich lese uns aus Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 19. Die Umkehr des Saulus vom Verfolger der Gemeinde zum Nachfolger Christi. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, welche er in den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saul. Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: »Hananias!« »Ja, Herr«, erwiderte Hananias. »Geh in die gerade Straße«, befahl ihm der Herr, »und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.« »Herr«, entgegnete Hananias, »von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.« Aber der Herr sagte: »Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss.« Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte wieder zurück.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete am Anfang. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du zu uns reden wirst, dass du uns begegnest und dass du uns vorbereitet hast und dass du uns ausrüsten willst für das, was kommt in der kommenden Woche. Dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Amen. Ja, wir sind in einer Predigtreihe in diesem Herbst zum Thema Neuapostolische Gemeinde anhand des Textes Apostelgeschichte. Wir haben da vor 3 Wochen den ersten Teil gehört. Es ist so ein bisschen zerpflückt, weil wir immer noch Gäste dazwischen haben. Und heute kommt der zweite Teil. Und letztlich geht es um 5 Themen, denen wir uns da zuwenden wollen. Und dann kannst du uns mal die erste Folie geben, Peter. 5 Themen, um die es da geht. 5 Gs, damit man sich das so ein bisschen einfacher merken kann. Gott begegnen, geistliches Wachstum, Gemeinschaft, Gaben und gute Haushalterschaft. Und heute fangen wir an Punkt 1 an. Gott begegnen. Deswegen heute das Thema Gott begegnen. Und wenn wir das da sehen, mit was wir uns beschäftigen wollen, dann ist die Reihenfolge durchaus wichtig. Und es ist durchaus wichtig, dass wir heute damit anfangen, Gott begegnen, weil das am Anfang von allem steht. Davon leitet sich alles andere ab. Alles, was danach kommt, wird sich dem unterordnen. Wir können nicht loslaufen, ohne mit dem Auftraggeber gesprochen zu haben. Und deswegen steht die Begegnung zu Gott an erster Stelle. Die direkte Begegnung. Es ist immer gefährlich, sich auf die Erkenntnisse anderer zu verlassen. Das hat in der Christenheit zu diversen Problemen geführt. wenn man einfach das übernommen hat, was andere vor einem geglaubt haben, ohne das irgendwie vielleicht mal zu verifizieren. Und es trägt nicht durch, wenn du dich nicht direkt mit Gott beschäftigst, sondern nur mit irgendwelchen Predigten, die du dir anhörst, mit irgendwelchen Büchern, die du liest, mit Second-Hand-Gedanken. Es ist wichtig, dass wir direkt zu Gott kommen. Wenn ihr das hört, Gott begegnen, was stellt ihr euch dann darunter vor? Was kommt euch da in den Sinn? Sind es vielleicht emotionale Lobpreismomente, die ihr erlebt habt, auf so einer großen Konferenz, so richtig im Moment gefangen? Oder sind es tiefgreifende Erkenntnisse, so diese Aha-Erlebnisse, wenn uns endlich was klar wird, uns wie wir es auch gerade im Text gelesen haben, wie Schuppen von den Augen fällt? Oder sind es die Augenblicke der Bewahrung, wenn wir genau wussten, das hätte echt schief gehen können und es ist kein Zufall, dass es nicht schief gegangen ist, hier hatte Gott die Hände im Spiel. Oder vielleicht ist es Trost, den wir erlebt haben. Oder einfach nur eine Antwort auf eine Frage, die wir Gott gestellt haben und wir merken, da ist ein Gegenüber, da gibt es eine Reaktion. Und wir merken, da ist jemand wirklich da. Und ich denke, all das gehört dazu und all das brauchen wir auch. Und all das sind Momentaufnahmen, die wichtig sind, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Aber uns soll es heute so ein bisschen grundsätzlicher darum gehen. Nicht um diese Momente, sondern um diesen Augenblick, wenn unser Leben auf Gott trifft. Wenn all das, was uns ausmacht, all das, was wir mitbringen an Erfahrungen, an Gedanken, an Erlebnissen, an Wahrheiten, auf Gott trifft. Wir haben in unserem Text zwei Beispiele, zwei wichtige Männer, der eine sehr bekannt, der andere weniger bekannt, Hananias und Paulus. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, wie die das erleben, was das in ihrem Leben macht, wenn sie Gott gegenüberstehen und was das für uns bedeutet. Zunächst mal sind das zwei ganz unterschiedliche Männer mit zwei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Und beiden begegnet Gott in unserer Geschichte. Und beiden begegnet er unterschiedlich. Doch was bei beiden gleich ist, danach ist nichts mehr wie vorher. Für beide ändert sich was. Das wird bei Paulus ein bisschen klarer als bei Hananias, aber auch bei ihm ist es so. Wir kommen gleich dazu. Und Paulus ist ein Typ, der, und das vergessen wir vielleicht oft, wenn wir über Paulus lesen, und er hat ja einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Wir vergessen, wo er herkam. Der Typ war Inquisitor. Der Typ hat andere in Knast gebracht, gefoltert und töten lassen, weil sie das Falsche geglaubt haben. Der war erbarmungslos und vielleicht auch ein bisschen fanatisch. Verblendet, engstirnig und Fundamentalist. Und Hananias... Paulus sagt über Hananias in Apostelgeschichte 22, Vers 12, als er von seiner eigenen Bekehrung erzählt: Dort lebte ein frommer Mann, Hananias, der sich streng an das Gesetz hielt und bei allen Juden in der Stadt in gutem Ruf stand. Hananias ist so ein Typ, der macht nichts falsch. Hananias ist Christ, aber er kommt auch mit den Juden klar, die das vielleicht noch nicht so für sich angenommen haben. Er ist unauffällig, er ist treu, er geht so seinen Weg. Und er eckt nicht an. Und die Tatsache, dass Gott direkt zu ihm spricht, die überrascht ihn auch nicht. Da ist eine Beziehung da. Da ist durchaus was Echtes da in seinem Leben. Und er ist auch ohne Angst. Er führt den Auftrag aus, den Jesus ihm da gibt. Und beide erleben, dass das, was sie so in ihrem Leben als Status haben, als Wahrheit haben, über den Haufen geworfen wird. Beide lassen sich in Frage stellen und beide akzeptieren den Weg, den Gott sie schickt. Und beide gehorchen. Wie ist das nun, wenn wir Gott begegnen? Ein paar Gedanken dazu. Das Erste, das ist vielleicht offensichtlich, es gibt keine Voraussetzungen, um Gott zu begegnen. Es gibt keine Voraussetzungen, um Gott zu begegnen. Wir müssen nicht irgendwas tun, um Gott zu begegnen, wir dürfen einfach kommen. Jesus sagt das in Matthäus 7, Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Da steht nicht irgendwas davon, macht erst das und das, sondern kommt einfach. Die Frage ist, ob uns das tatsächlich immer so klar ist. Es gibt Situationen in unserem Leben, da ist uns vielleicht gar nicht danach, uns an Gott zu wenden. Vielleicht haben wir andere Dinge im Kopf. Vielleicht gibt es Bereiche in unserem Leben, da kommen wir gar nicht auf die Idee, Gott da mit reinzunehmen. Die Probleme auf der Arbeit, die ich doch eigentlich selber lösen kann, wo ich eigentlich selber die Fähigkeiten haben muss, die Ausbildung haben muss, um damit klarzukommen. Warum sollte ich da jetzt Gott noch groß fragen? Ich weiß doch, wie es geht. Der Unterschied, den wir zwischen Hananias und Paulus hier sehen, ist, dass es Hananias viel einfacher fällt, Gott zu begegnen, weil da eine laufende Beziehung da ist. Für Paulus ist das die erste Begegnung mit Jesus. Und daraus lässt sich ableiten, dass es durchaus Sinn macht, regelmäßig zu Gott zu kommen, weil es dann einfacher ist, ihn zu verstehen. Wir hatten das in der Passionszeit, da hatten wir ja diese Serie im Gemeindehauskreis, wo wir uns ein bisschen darüber Gedanken gemacht haben, wie ist das, Gott zu begegnen? Wie können wir Gott begegnen? Wie können wir Raum schaffen, Gott zu begegnen? Und ich denke, das ist das Wichtige. Die Einladung steht da, aber wir müssen den Raum schaffen, um Gott zu begegnen. Und wir Menschen ticken nun mal so, dass wir nicht einfach mal sowas aus dem Blauen heraus machen, sondern wir brauchen Routine, wir brauchen Abläufe. Und so hilft es auch hier, uns regelmäßige Orte zu schaffen, in denen wir Gott begegnen, weil das die Vorbereitung ist für das, was Gott zu sagen hat. Weil es den Unterschied macht zwischen Paulus, der erstmal klären muss, wer da überhaupt zu ihm spricht, und Hananias, dem das gar nicht so fremd ist, dass da ein Auftrag für ihn kommt. Der zweite Punkt: Die Begegnungen mit Gott sind immer persönlich und individuell. Als Paulus diese Stimme hört und dieses Licht sieht, da versteht er genau, was da gesagt wird. Er sieht Jesus sogar, deswegen ist er Apostel, weil er einer von denen ist, die den auferstandenen Jesus gesehen haben. Aber die Leute, die mit ihm unterwegs waren, seine Begleiter, für die ist das so ein diffuses Erlebnis. Es ist nicht ganz klar, was sie jetzt wirklich gesehen oder gehört haben. Fakt ist nur, sie haben nicht gepeilt, was da abging. Dieses Erlebnis war so gebaut, dass es für Paulus persönlich und direkt war. Das war nicht für die anderen da, die mit ihm unterwegs waren. Und das geht uns ja manchmal auch so. Wir sitzen in einer Veranstaltung, wir hören eine Predigt, eine Andacht, wir lesen irgendwas und es spricht total zu uns und der neben uns weiß überhaupt nicht, wovon wir reden. Persönliche Begegnung mit Gott. Und jeder hat einen persönlichen Zugang. Bei Gott ist es eben nicht so, dass es eine Hierarchie gibt und dass er ein großes Arsenal an Führungspersonal hat, an das wir uns dann wenden dürfen. Wir haben alle direkt Zugang zum Chef. Jesus drückt das so aus in Lukas 12, Vers 6 und 7. Kauft man nicht 5 Spatzen für 2 Groschen und doch kümmert sich Gott um jeden einzelnen von ihnen? Doch bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Gott hat jedes Haar auf unserem Haupt, und ich glaube, das Gesicht gehört dazu, gezählt. John Eldridge hat mal folgendes Gedankenspiel gemacht. Wir alle wissen, das haben wir in der Schule irgendwann mal erfahren, wir brauchen die Sonne, damit hier Leben auf diesem Planeten Erde funktioniert. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ungefähr 5500 Grad. 5500 Grad. Und das brauchen wir, damit hier genau die richtige Menge an Licht und Wärme ankommt, damit das funktioniert. Wenn wir von hier aus auf die Sonne schauen und so ein bisschen in die Sonne blinzeln, dann wirkt dieser Stern relativ klein. Aber in der Realität ist das nicht ganz so. Wir haben einen Größenunterschied, den man hier mal so ein bisschen dargestellt hat, 12.800 Kilometer Durchmesser die Erde und die Sonne bei weitem größer. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, falls nicht, ich brauche da immer so ein bisschen andere Bilder. Da hinten ist die Erde und das ist ein Teil der Sonne. Und sogar die Sonnenflecken sind bei weitem größer als das, was die Erde ausmacht. Um es nochmal ein bisschen plastischer zu machen, das hier ist so ein Gymnastikball, vielleicht kennt ihr die Dinger, ja, hier so diese Größe. Und das ist eine Kirsche, das ist die Sonne, das ist die Erde. Das ist das Verhältnis von Sonne zu Erde. Jetzt ist es so, in unserer Galaxis gibt es ungefähr 100 Milliarden Sterne. Und das ist nur eine Galaxis. Nach aktuellen Berechnungen denkt man, dass es ungefähr 2 Billionen Galaxien gibt. Das bedeutet, einfache Rechnung, es gibt ungefähr 200 Trilliarden Sterne. Könnt ihr nachlesen, ist jetzt nicht wichtig, das nachzurechnen. Es gibt ungefähr 200 Trilliarden Sterne. So, jetzt habe ich gestern mal gegoogelt, wie lange man braucht, von 1 bis 1 Million zu zählen. Und es gab tatsächlich einen schlauen Typen, der das mal ausgerechnet hat, indem er geguckt hat, wie lange spricht man denn eine Zahl aus, und hat das wirklich genau berechnet. Und er kommt auf 137 Jahre, von 1 bis 1 Milliarde. Wir reden hier über 200 Trilliarden. Das heißt, ein Leben reicht nicht aus, um all die Sterne, die wir heute kennen, durchzuzählen. Aber der Gott, mit dem wir reden, hat all das geschaffen. Der Gott, mit dem wir reden und der mit uns redet, stellt die Energie bereit, die in der Lage ist, auf jedem dieser Sterne eine Oberflächentemperatur von über 5000 Grad zu erzeugen. Während ich noch zähle, sorgt er dafür, dass Leben entsteht. Macht und Kraft ist kein Problem bei Gott. Seine Ressourcen sind unbegrenzt. Die Frage ist, ist mir das klar, wenn ich mit ihm rede? Ist mir klar, wie mächtig Gott wirklich ist? Und was das bedeutet, wenn er sagt, ich habe die Haare auf deinem Haupt gezählt? Dass ich nicht zu klein bin für ihn? Dass er genau weiß, was mich beschäftigt? Meine Möglichkeiten, all das, was ich mir so vorstellen kann, ist unfassbar lächerlich im Vergleich zu dem, was Gottes Möglichkeiten sind. Und trotzdem versuche ich es immer wieder mit meinen Möglichkeiten. Warum? Der dritte Punkt. Echte Begegnungen mit Gott enden mit unserer Unterordnung. Echte Begegnungen mit Gott enden damit, dass wir uns unterordnen. Wenn wir uns auf Gott einlassen, dann werden wir uns automatisch zurücknehmen. Paulus erlebt das, dass da plötzlich eine Autorität da ist, die zu ihm spricht, und es ist irgendwie gar keine Frage, dass er sich hinten anstellt. Das ist ein Typ, das müssen wir uns nochmal vor Augen malen, der sehr genau wusste, was er wollte. Er wird beschrieben als jemand, der war Klassenbester in seinem Studium. Der war der absolute Überflieger, und das, was er da so getrieben hat, um diese Sekte auszurotten, das war bei den führenden religiösen Leitern damals durchaus aufgefallen. Und er hatte eigene Ideen und hat das sich nicht damit aufhalten lassen, das in Jerusalem zu machen, sondern hat das Projekt weitergetrieben, sogar über die Grenzen hinaus nach Damaskus. Das war eigentlich eine schwachsinnige Idee, weil sie überhaupt gar keinen rechtlichen Einfluss da hatten, aber er hat es trotzdem gemacht. Der wusste, was er wollte, der hatte Energie. Und dann begegnet er Jesus. Und das, was er da tut, ist, und das erzählt er dann selber in Apostelgeschichte 22, rekapituliert er dieses Ereignis und sagt, ich fragte, Herr, was soll ich tun? Der Mann, der eigentlich niemanden gefragt hat, was zu tun ist, der selber die Ideen hatte und das vorangetrieben hat, der fragt plötzlich, was der nächste Schritt ist. Und er bekommt dann die Antwort. Der Herr sagte zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du alles erfahren, was Gott dir zu tun bestimmt hat. Der bekommt noch nicht mal eine klare Antwort. Der bekommt nur den nächsten Schritt. Der weiß gar nicht, wo das hinführt, und er tut es. Was muss da passiert sein, dass dieser Mann, der so selbstbestimmt ist, der ziemlich genau wusste, was die nächsten Schritte sind, sich so unterordnet? Paulus hat nicht mehr die Kontrolle über den Plan. Der gibt es ab. Der kennt nur den nächsten Schritt und er tut es. Und er fährt dann noch mehr. Er marschiert nicht so nach Damaskus ein, wie er sich das vorgestellt hat, als der stolze Inquisitor, sondern er wird geführt, weil er nichts mehr sehen kann, und stolpert da durch das Stadttor. Und er verlässt die Stadt auch anders, als er sich das vorgestellt hat. Zusammengekauert in einem Korb, weil er verfolgt ist. All diese Pläne, die er hatte, haben sich verändert und er ordnet sich unter und tut Dinge, die er sich vielleicht nie vorgestellt hat. Und es passiert das, was Jesus schon ankündigt. In Lukas 9 sagt er das. Dann wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich doch schweren Schaden zufügt? Sein Leben verlieren. Paulus hat all das, was ihn ausgemacht hat, was seine Ideen war, hinten angestellt. Das ist einfach passiert in dem Augenblick, in dem er Jesus begegnet. Doch Hananias, dem anderen Mann in dieser Geschichte, geht es ähnlich. Hananias wird eigentlich nur zweimal in der Bibel erwähnt. Einmal an der Stelle, die wir gelesen haben, und dann weiter hinten in Apostelgeschichte, als Paulus von diesem Erlebnis nochmal berichtet. Mehr kommt er nicht vor. Und doch hat er entscheidenden Anteil daran, dass Gottes Plan umgesetzt wird. Wenn er nicht Paulus die Hand, Saulus damals noch die Hand aufgelegt hätte, wäre dieser Schritt nicht weitergegangen. Und er tut das und verschwindet danach wieder in der Unbekanntheit der Geschichte. Und offensichtlich hat er auch kein großes Problem damit. Er muss nicht irgendwie auf Instagram posten, ich war der, der den Typen jetzt bekehrt hat. Er geht einfach zurück. Können wir das aushalten, dass wir in den Hintergrund treten, dass wir einen Auftrag für Gott ausführen und nicht im Rampenlicht stehen? Dass es nicht unser Plan ist, sondern dass wir nur einen kleinen Baustein dazu beitragen? Können wir unsere eigene Meinung zurückstellen angesichts dessen, was Gott uns zu sagen hat? Können wir möglicherweise unsere eigene Bequemlichkeit aufgeben und akzeptieren, dass Gottes oberstes Ziel es nicht ist, dass wir bequem durchs Leben kommen? Wenn wir uns die Geschichte von Paulus angucken, dann hat er mehr im Knast gesessen und mehr Probleme gehabt, Schiffbruch erlitten und Hunger gehabt als alles andere. Sein Leben war nicht so strahlend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Können wir die Kontrolle abgeben? Ich denke, das geht in dem Maße, in dem wir realisieren, dass es 200 Trilliarden Sterne gibt und derjenige, der uns den Auftrag gibt, die alle unter Kontrolle hat. Punkt 4. Echte Unterordnung stellt unser Leben auf den Kopf. Wir begegnen Gott, wir ordnen uns unter und dann passiert was, was alles durcheinander bringt, was wir uns so vorgestellt hatten. Wir haben es gerade schon gehört, alles, was so für Paulus wichtig war, verliert an Bedeutung. Ihm ging es darum, und das war ja gar nicht mal falsch, er hatte gelernt, dass das Gesetz wichtig ist und wie man als Jude zu leben hat, und er wollte das umsetzen. Er hat gemerkt, da gibt es Leute, die untermauern die Moral, die führen uns weg von Gott. Und das müssen wir mit allen Mitteln bekämpfen. Und dann bekommt er 3 Tage Ruhe verordnet, nicht freiwillig. Er sieht nichts mehr, er isst und trinkt nichts mehr und hat keine Ablenkung und kommt zum Nachdenken. Und irgendwas passiert in diesen 3 Tagen, denn als Hananias zu ihm kommt, ist er vorbereitet. Als Hananias zu ihm kommt, gibt es keine Fragen mehr. Da ist ihm alles klar geworden. Und er sagt das selber mal, Paulus, in Apostelgeschichte 22, ich bin ein Jude aus Tarsus in Kilikien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine sorgfältige Ausbildung im Gesetz unserer Vorfahren. Und ich trat ebenso leidenschaftlich für den Gott Israels ein, wie ihr alle es heute tut. Ich bekämpfte die Lehre der Christen bis aufs Blut. Männer und Frauen nahm ich fest und ließ sie ins Gefängnis werfen. In dem Augenblick wird ihm klar, was er da eigentlich getan hat. Dass Gewalt das Mittel war, was er gewählt hat und das nicht Gottes Plan war. Ihm war klar, dass dieser Weg so weit weg von Gott war, wie man sich das nur vorstellen kann, obwohl er eigentlich der Meinung war, er tut das Richtige. Und ihm wird ein zweites klar, nachdem er versteht, dass das falsch war, versteht er, dass Gott ihn trotzdem annimmt. Und das ist der Hammer. Paulus war vielleicht so weit, und das sagt er selber auch mal, ich bin der Erste unter allen Sündern, so weit weg von Jesus, wie man nur sein kann. Und trotzdem wird er angesprochen von Jesus und wird er benutzt. Das Verrückte ist, dass vor dieser Begegnung Paulus niemals auf die Idee gekommen wäre, dass hier irgendwas falsch läuft. Er war massiv davon überzeugt, dass er das Richtige tut. Seine Ausbildung, seine Erfahrung, die Menschen, mit denen er gesprochen hat, alle haben bestätigt, das ist richtig, was du hier tust. Diese Irrlehre müssen wir ausmerzen. Das ist gefährlich. Und dann werden ihm die Augen geöffnet. Kann es sein, dass es solche Dinge in unserem Leben auch gibt? Dinge, die wir seit unserer Kindheit gelernt haben, verstanden haben, die Wahrheiten für uns sind, dass Gott die in Frage stellt? Dinge, die mir heute noch klar und wichtig sind, dass die morgen vielleicht an Bedeutung verlieren, dass die morgen vielleicht in das Gegenteil verdreht werden, weil ich verstehe, dass das komplett falsch war. Kann ich damit rechnen, dass der Gott, der 300 Milliarden Sterne unter Kontrolle hat, eine andere Sicht auf diese Welt hat und meine Sicht vielleicht gar nicht so richtig ist? Ich habe das, als ich Zivildienst gemacht habe, also vor ungefähr 10 Jahren, war ich beim Deutschen EC-Verband in Kassel. Und da gab es so verschiedene Sachen, die wir da tun durften in dem Zusammenhang. Unter anderem hatte der EC damals auch 2 Zelte und es war noch total in, Zeltevangelisationen zu machen. Also ist vielleicht doch schon ein bisschen länger her, erst 10 Jahre. Und wir durften dann immer so einen Einsatz mitmachen. Und ich hatte meinen Einsatz und das war im Erzgebirge, im kleinen, also in Sachsen, so kleines kämpferisches Bergvolk. Und da gab es auch Leute, die hatten so ein bisschen eine andere Vorstellung vom christlichen Glauben. Und wir hatten unser Zelt da und an so einem Abend kam danach so ein junger Mann und fing an, da seine Meinung kundzutun. Und die war nicht unbedingt das, was wir uns so vorgestellt haben. Das war so, wie Paulus sich die Christen vorgestellt hat, Irrlehrer. Und dann haben wir uns den Typen zur Brust genommen. Und haben den, ich habe das Bild noch vor Augen, der stand im Kreis zwischen uns und wir haben ihn niedergemacht. Nicht mit Fäusten, aber mit Worten, und das war wahrscheinlich genauso schlimm. Ich habe Respekt vor dem Typen, dass er sich dahin getraut hat. Aber das war ungefähr das Gegenteil von dem, was wir an dieser Zeltevangelisation erreichen wollten. Wir haben den einfach nur überrannt. Und ich muss gestehen, ich war ganz vorne dabei. So ähnlich muss das Paulus gegangen sein. Dass er festgestellt hat, ich wollte doch das Richtige. Aber das war überhaupt nicht Gottes Idee. Und das Spannende ist, dass das nicht die letzte Erkenntnis ist, sondern dass es einen Schritt weiter geht und er merkt und Gott nimmt mich trotzdem an. Und dann ist da Hananias und der hat ein ähnliches Problem und das fällt erst auf den zweiten Blick auf. Paulus ist zu dem Zeitpunkt, wo Hananias mit Jesus über ihn spricht, ist Paulus schon 3 Tage in der Stadt. Er ist da in seinem Zimmer und irgendwie ist den Leuten klar geworden, was passiert ist, das spricht sich rum. Da sitzt Paulus, der Mann, der eigentlich kam, um hier alle einzukassieren, die nicht auf Linie sind und abzuführen, erblindet in seinem Zimmer. Und was müssen die Christen gedacht haben? Haben die Gott gelobt? Danke, Herr, dass du die Gefahr von uns abgewendet hast. Danke, dass du gerecht bestraft hast, was sich gegen dich aufstellt. Und wenn wir hören, was Hananias Jesus sagt, als er den Auftrag bekommt, dahin zu gehen, dann könnte man auf den ersten Blick denken, er hat Angst. Aber wenn wir die Antwort lesen, die Jesus ihm gibt, dann ist das nicht Angst. Hananias sieht das genauso. Der sieht, hey, der Paulus, der war so richtig daneben und Gott hat dafür gesorgt, dass er seine gerechte Strafe erhält. Und du willst jetzt, dass ich dahin gehe, dass ich für ihn bete, dass er den Heiligen Geist bekommt, dass er einer von uns wird? Womit hat er das verdient? Der versteht nicht, was hier gerade passiert. In seiner Welt gab es eine gewisse Gerechtigkeit. Und Gott muss ihm erklären, bei mir läuft das anders. Und spätestens seit diesem Ereignis dürfte klar sein, dass Jesus das ernst gemeint hat, damit Sünder anzunehmen. Er hat den Typen, der an vorderster Front stand, um seine Bewegung auszumerzen, umgedreht und in die eigenen Reihen eingegliedert. Ist uns das klar, dass die Menschen, die uns so alle begegnen, vielleicht eine Rolle im Reich Gottes spielen können, die wir ihnen niemals zugetraut hätten? Ich mache manchmal dieses Gedankenspielchen, dass ich Menschen, die mir so über den Weg laufen und die keine Christen sind und die ich aber aus irgendwelchen Gründen respektiere, weil ich da sehe, dass da irgendwas Gutes in ihrem Leben ist, irgendeine Energie, was passieren würde, wenn die Energie für Gott eingesetzt wird. Mit Paulus ist genau das passiert. All diese Energie, die da war und die diesen Hass vorangetrieben hat gegen die Christen, der hat sich plötzlich verkehrt und er hat damit angefangen, die Botschaft weiterzubringen. Und es hätte wahrscheinlich kein anderer das leisten können, was er geleistet hat. Da brauchte es diese Energie, um diese Missionsreisen zu machen, um all diese Widrigkeiten auszuhalten und mit Menschen zu reden, die so ganz andere Meinungen hatten. Der konnte das verstehen, dass man andere Meinungen hat. Und es war genau notwendig, diesen Mann loszuschicken. Und Jesus wusste das. Spannend ist auch, als Hananias Saulus gegenübersteht, da muss er ihm nicht erst eine Standpauke halten. Der kommt als Botschafter der Liebe. Er legt ihm nur noch die Hände auf, betet für ihn und hilft ihm. Er muss ihm nicht erst erklären, das war ein falscher Weg und es ist alles ganz böse, was du getan hast, sondern er darf ihm einfach nur die Botschaft bringen, Jesus liebt dich und du gehörst jetzt zu uns. Das ist faszinierend. Hananias hat das erkannt, als Jesus ihn losgeschickt hat, und er hat das akzeptiert. Er hat da nicht groß rumdiskutiert, sondern es war klar, ich gehe jetzt dahin und den Rest klärt Jesus, da muss ich nicht irgendwie noch eingreifen. Punkt 5, der letzte Punkt. Aus unserer Begegnung und aus dem, was wir dann erleben, folgen Aufträge für uns. Es geht niemals nur um uns selbst. Es geht niemals nur darum, dass wir uns verändern. Es geht immer auch darum, dass Gott einen Plan hat und wir eine Rolle darin spielen. Und dass er einen Auftrag für uns hat. Und da spielt so ein gewisses Risiko auch eine Rolle. Sowohl Paulus als auch Hananias haben das erlebt, dass ihnen immer nur so der nächste Schritt klar wurde. Und es lief immer darauf hinaus, dass sie darauf vertrauen mussten, dass Gott den Rest macht. Wenn das alles nicht gepasst hätte und Saulus doch nicht so die Erkenntnisse gehabt hätte, dann hätte Hananias schnell einen Kopf kürzer sein können. Und doch lassen sie sich darauf ein und führen den Auftrag aus, und zwar so, wie Gott ihnen den gegeben hat. Und das ist jetzt die Frage, wenn wir uns mal vorstellen, wir sind das Glas, ein Glas. Und die Idee, die Jesus mit uns hat, ist, dass er den Menschen um uns herum ein Glas Wasser servieren möchte. Dann füllt er dieses Wasser in uns hinein und wir reichen das den Menschen und sie bekommen Wasser. Jetzt kann es aber so sein, dass da in uns noch so ein paar Reste von uns selbst drin sind, so ein paar eigene Ideen. Und dann füllt er das Wasser in uns hinein. Und was dabei rauskommt, sieht ein bisschen anders aus. Also wenn man nicht gerade wie die Andrea so ein Kaffee-Junkie ist, dann steht man wahrscheinlich eher auf das klare Wasser. Immer dann, wenn wir nicht vollkommen alles an Jesus abgegeben haben, unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Wahrheiten, dann endet es so. Und wir treten den Menschen um uns herum so gegenüber. Und das, was Jesus vorhatte, war eigentlich das. Es ist echt notwendig, dass wir, bevor wir loslaufen und die Menschen ansprechen, komplett alles sauber machen, was da in uns noch an Rückständen ist. Sonst geht es schief. Die wollten Wasser trinken und es schmeckt ein bisschen komisch. Und das ist leider in der Geschichte der Christenheit viel zu oft passiert. Und sicherlich auch uns, also mir auf jeden Fall. Deswegen ist es notwendig, das, was ich eingangs sagte, dass wir Gott begegnen. Und dass all das, was Paulus und Hananias erleben, auch wir erleben. Und deswegen ist das auch nicht einmalig, dass wir Gott begegnen, sondern ein ständiger Prozess. Der Psalmist in Psalm 139 hat das verstanden. Er sagt: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg zu dir. Und das brauchen wir immer wieder, sonst endet das Wasser trübe. Paulus geht innerlich und äußerlich gebrochen in diese Stadt. Aber es verändert sich so viel in seinem Leben. Und es ist viel größer als das, was er eigentlich als Plan hatte. Statt Menschen klein zu machen, Menschen zu töten, Menschen zu quälen, bringt er Leben. Und Hananias, der irgendwie immer noch so ein bisschen in den Zwängen der alten Gesetzlichkeit lebte, bekommt eine neue Perspektive. Und kann Menschen anders begegnen. Die Frage ist, wenn wir Gott begegnen, wie beten wir? Wie unterhalten wir uns mit Gott? Ist da Zwiesprache oder ist es einfach nur, dass wir alles abladen? Das ist nicht verkehrt und das ist auch Teil dessen, was Jesus uns gelehrt hat. Aber es gibt eben noch mehr. Es ist Zuhören. Es ist Verstehen. Es ist das Umsetzen in unserem Leben, was er uns sagt. Und es ist ganz stark einfach Vertrauen. Wenn Gott sagt, geh da jetzt hin, weil ich den ausgewählt habe, dann muss ich nichts mehr dazu tun. Was ist mit der Zeile, den Worten aus dem Vater unser, dein Wille geschehe? Ist das dein Wille, klares Wasser, oder ist da noch ein Teil von meinem Willen dabei? Es gibt noch einen Bonus, wenn uns das passiert, dass wir tatsächlich uns so verändern lassen, dass es klares Wasser ist, was in uns fließt, dann werden das die Menschen um uns herum erleben. Dann müssen wir gar nicht viel erzählen. Dann können wir einen Raum betreten und die Atmosphäre wird sich ändern. Einfach weil wir da nicht alleine reinmarschieren, sondern weil das, was da in uns drin ist, eine klare Flüssigkeit ist. Weil da nicht mehr viel von dem da ist, was uns eigentlich ausmacht. Weil wir da zum Beispiel nicht mehr die Bestätigung bei den Menschen suchen, sondern weil wir die längst haben von Gott. Und weil da kommen kann, was will, und wir gehen vollkommen unbefangen da rein. Das ist in unserer Zeit ein unglaublich hohes Gut, wenn da jemand ist, der so ganz vorbehaltlos mit dir kommunizieren kann. Und das merken die Menschen. Und das ist der Punkt, zu dem uns Begegnung verändern kann. Das kann echt was Erfrischendes sein für die Menschen um uns herum. Aber dafür ist es notwendig, dass wir Dinge aufgeben in unserem Leben. Und dass wir uns in Frage stellen lassen. Und das immer und immer wieder. Und das klingt bedrohlich. Und das ist es auch. Das war nicht lustig für Paulus, diese 3 Tage. Aber was danach kommt, das wird für alles entschädigen, was an der Stelle passiert. Für all das, was wir aufgeben, für all das, was wir loslassen müssen. Das ist das, was Jesus meint. Wir werden unser Leben verlieren, aber da wird so viel mehr sein, dass das ausreichen wird, um das alles zu kompensieren. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnest, dass wir dir nichts bringen müssen, sondern dass wir einfach nur da sein müssen. Ich danke dir für diese Beispiele, dass du uns verändern willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das zeigst, was die Flüssigkeit in uns eintrübt. Herr, wir möchten so gern das Wasser sein, was du den Menschen hier austeilst. Und ich habe erlebt, dass du einiges in meinem Leben geändert hast und das lässt mich vermuten, dass es da noch eine Menge mehr gibt. Ich möchte dich bitten, tu das, verändere das. Mach mich so, dass du mich gebrauchen kannst, Menschen hier zu erreichen. Und dafür bitten wir dich für die Menschen hier an diesem Ort, die dich nicht kennen, dass sie das hier erkennen können bei uns. Dass du neu bist, dass du anders bist. Dass du die Antwort bist auf die Fragen, die sie haben. Ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du uns annimmst, dass du uns liebst und dass du uns begegnest, Herr. Amen.